Flugunternehmen Apollo 15. Und zwar geht es jetzt um die Mondlandung zu dieser Stunde. Es ist vielleicht noch kurz zu berichten, dass die Entkopplung der Fähre vom Mutterschiff heute Abend nicht so recht klappen wollte, dass man es zweimal versuchen musste. Das erste Mal hinter dem Mond war es nicht gelungen. Und dann mit 25 Minuten Verspätung um 19.13 Uhr beim zweiten Versuch gelang es, den Falcon von Endeavour, dem Mutterschiff, zu trennen. Den Falcon oder Falcon, die Mondfähre. Es war gerade noch rechtzeitig, um nun die Landung, die Landezeit einhalten zu können nach Plan. Vorgesehen ist, dass um 23.03 Uhr das Landetriebwerk gezündet wird. Die Mondfähre wird dann also mit den Beinen voran das Landetriebwerk zünden und sich abbremsen, um dann auf die Mondoberfläche niederzugehen, wo sie um 23.15 Uhr landen soll. Haro Zimmer, Sie können vielleicht kurz beschreiben, wie dieser Landevorgang im Einzelnen abläuft.
Ja, diese Zündung erfolgt über dem Meer der Heiterkeit, über einer relativ flachen Ebene und führt dann in einem Flug von rund 500 Kilometern über diese Ebene hinweg. Erst dann geht es also steil abwärts in die Apenninen hinein. Das Ganze wird 12 Minuten 2 Sekunden dauern und wird in der letzten Phase ein besonders steiler Einflug in diesen Gebirgskessel sein. Wir werden, glaube ich, zu den einzelnen Zeiten die einzelnen Phasen etwas genauer kommentieren können. Also zunächst ein flacher Anflug und dann geht es plötzlich abrupt in das Gebirge hinein.
Dazu muss man sagen, dass die Fähre, wie ich schon beschrieb, also liegt im Vergleich zur, in der Relation zur Mondoberfläche, dass sie mit den Beinen voranfliegt, dass die Astronauten sehr lange gar keinen Blick auf ihren Landeplatz haben, sondern das erst verhältnismäßig spät, wenn sie die Fähre anfangen zu neigen.
Die Aufrichtung erfolgt relativ spät und Sie müssen sich also dieses Mal voll und ganz auf das Höhenradar verlassen, das Ihnen also relativ große Höhen angeben wird.
Alles verläuft jedenfalls ganz ausgezeichnet. Falke befindet sich auf der Abstiegsbahn. Was wir hier im Hintergrund gehört haben, waren wieder Gespräche zwischen dem Kontrollzentrum in Houston, Dave Scott und Jim Irwin. Vielleicht noch kurz etwas zur Geografie dieses Anfluges. Sie kommen, wenn Sie den Mond jetzt im Fernglas hätten, vom rechten oberen Viertel quer über den Mond hinweggeflogen, müssen noch einen großen Gebirgszug sozusagen überspringen und landen dann in der Südostecke des Regenmeeres in einem kleinen Tal, könnte man sagen. Sodass Sie stehen mit dem Rücken gegen die hohen Apenninenberge und haben neben sich dieses Stück Hadley-Rille, das Sie dann später untersuchen werden.
Diese Hadley-Rille, die also von oben gesehen aussieht wie ein Flusslauf, wie ein eingesägter Canyon, sehr geschwungen und zackig, über 100 Kilometer lang und eine Rille, die sehr eigenartig ist, weil sie diese Zacken und Windungen hat wie ein Fluss, während andere Rillen auf dem Monde, sie sind ja nicht ganz selten, eher glatt verlaufen und sich erklären lassen könnten als Brüche, Bruchrillen. So ist doch die Herkunft dieser Rille etwas merkwürdig, weil sie eben diese Form eines Flussbettes hat.
Nun, Wasser gibt es ja auf dem Monde nicht und die Astronauten werden eben gerade versuchen, was passiert, ist hier wirklich an dieser Rille passiert. Noch 10 Sekunden bis zur Zündung, wurde gerade gesagt. Die Zündung wurde eben von Dave Scott bestätigt.
Jetzt setzt also dieses Landetriebwerk, das sich unter den Füßen der Fähre befindet, ein, den Flug, die Fluggeschwindigkeit abzubremsen, sodass nun die Anziehungskraft des Mondes das Fahrzeug herunterholt nach und nach.
Dieses Triebwerk funktioniert ja in etwa wie der Motor eines Autos. Es ist drosselbar, es ist regelbar. Es hat jetzt in diesem Augenblick 30 Sekunden nach dem Zünden seinen maximalen Schub erreicht. Es fährt jetzt sozusagen mit Vollgas, es ist voll aufgedreht und langsam verringert sich die Höhe. Interessanterweise hören wir Höhen in Meter, Ruprecht Kurzog, wenn ich mich nicht verhört habe.
15.000 Meter ist die Fähre jetzt über dem Mondboden.
Und auch Geschwindigkeiten werden überraschenderweise in Metern angegeben.
Ja, wohltuenderweise kann man sagen, denn meistens geschieht das in Meilen und in anderen Angaben, die wir erst übersetzen müssten. Das ist sehr schön, dass man das jetzt vielleicht doch schon in Meter und Kilometer ausdrückt. 15.000 Meter über dem Mondboden, also 15 Kilometer beträgt die Höhe noch. Und sie wird nun
flach.
Ja.
Jetzt beginnt langsam der aufrichte Vorgang.
Es ist ja für die Astronauten sicherlich sehr eigenartig, dass sie in der Zeit, in der sie den Mond umrundeten, den Mond dauernd sehen konnten, in der Zeit, in der sie landen, ihn sehr lange nicht sehen.
Ja, wenn wir vor allen Dingen einmal das Profil betrachten, wir haben ja also doch einen Höhenunterschied von gut 4000 Metern zu überfliegen, etwas, was andere Astronauten vorher noch nicht kannten. Und hier kann man sich nicht nur auf Gefühl verlassen.
Sie meinen, die Berge, die Sie zu überfliegen haben, sind rund 4000 Meter hoch. Und das ist also natürlich schon ein richtiger Gebirgsflug. Da muss man Acht geben. Da kann man also nicht viel die Höhe verändern, die vorgeschrieben ist.
So, ich kann mich jetzt also wieder melden. In 9 Minuten werden Sie landen. Ich hatte hier einen bösen Wackelkontakt auf meinem Hörer und das ist eine höchst hinderliche Sache. Ich will auf jeden Fall noch unsere Hörer darauf aufmerksam machen, dass das zweite deutsche Fernsehen seit 23 Uhr in einer grafischen Darstellung vom Landevorgang berichtet.
14 Kilometer hoch sind Sie jetzt noch. Wir sehen also, wie langsam Sie absteigen, denn Sie haben nur 1000 Meter in der letzten Zeit hier in 2 Minuten 30 Sekunden
und noch
sich
ist das,
dem Mondboden genähert.
Noch ist das Gelände, wenn man es auf der Karte betrachtet, relativ flach. Noch ist es eine Ebene, die überflogen wird. Bis zum Gebirge hat es noch einige Minuten Zeit.
Dieser Vorgang lässt sich ja nun auch noch nicht durch Fernsehen übertragen. Was man also im Fernsehen jetzt sehen kann, sind nur Trickbilder, die den Vorgang zeigen die flachgelegte, mit den Beinen nach vorne fliegende Fähre, in der die Astronauten ja nun liegen, wahrscheinlich mit dem Rücken nach unten.
Genau, mit dem Rücken nach unten.
Denn jetzt setzt ja womöglich doch auch für Sie schon ein schweres Gefühl ein und Sie dürften dann ja wohl auch anfangen, sich in die richtige Lage zu begeben, mit der man sich gut bewegen kann und die Instrumente gut bedienen kann.
Wenn man die Zeichnung genauer betrachtet, haben Sie sogar mit dem Kopf etwas unten durchgehangen, sie war über 90 Grad Winkel geneigt. Die Kommandokapsel ist zurzeit noch hinter der Mondlandefähre und nähert sich langsam diesem Fahrzeug und zum Zeitpunkt der Landung soll, wenn sich nicht allzu viel verändert hat, direkt über der Landestelle zum Zeitpunkt der Landung sein.
Meine Damen und Herren, was Sie im Hintergrund hören, sind die direkten Gespräche aus Houston, die wir hier über Kopfhörer auch verfolgen. 4 Minuten dauert jetzt schon der Landevorgang. Und welches Stadium ist damit erreicht, Haro Zimmer,
mit
laut
vier Minuten,
Plan?
Das ist das sogenannte Updating des Landeradars. Und wir haben eben gehört, dass David Scott die Data accepted hat. Er hat also die neuen Daten für den Landeradar-Computer empfangen und genau das sehen wir. 74 Grad beträgt etwa noch die Neigung der Landefähre zur Flugebene. Langsam beginnt also der Vorgang der Aufrichtung. Die Astronauten haben übrigens die Sonne im Rücken. Sie kommen aus der Sonne geflogen auf das Landegebiet zu. Die Sonne steht allerdings sehr flach, 11 Grad etwa hoch.
Jim Irwin reading out the figures to Dave, who is watching the actual control of the system.
Das eben war wieder die Stimme von Irwin, der Daten über die Radarermittlung der Höhe und so weiter zur Kontrolle noch einmal wörtlich oder verbal an die Station in Houston gab.
5 Minuten dauert jetzt der Landevorgang.
Jetzt in dieser Phase kommen also tatsächlich schon die ersten Gebirgszüge in Sicht. Man überfliegt praktisch den Rand des Meers der Heiterkeit.
Und ebenso oder 10.000 Meter wurde eben gesagt. 16 Meter pro Sekunde beträgt die Geschwindigkeit.
Und aus Houston kam dazu die Bestätigung, es sähe alles gut aus, von der Bodenstation aus gesehen.
60.000 high, H-Stop 10 high.
Noch 150 Kilometer sind sie von der Landestelle entfernt.
Ja, das deckt sich also sehr gut mit der grafischen Darstellung. Das muss sehr genau nach Plan gehen.
Sechs Minuten dauert der Landevorgang jetzt, also die Hälfte der Zeit, der vorgesehenen Zeit, ist vorüber und sie befinden sich noch 100 Kilometer
von der Landestelle entfernt.
Die Fähre liegt noch etwa 64 Grad schief, es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis sie senkrecht zur Landestelle steht.
Es wurde übrigens vorhin gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hier auch schon erwähnt, sie liegen also auf ihrem Rücken, sie sehen in den Himmel im Augenblick. Nun erledigt ja das Guidance-System, das Steuerungssystem der Fähre für Sie im Augenblick diesen Vorgang, in den Sie allerdings im Falle eines Falles mit der Hand eingreifen können.
Sie müssen dann wahrscheinlich sozusagen zur manuellen Kontrolle kommen, wenn man in diesen Talkessel einschwebt. Dann kommt es sehr auf die gute Sicht an. Ja, das Fernsehen übertreibt ein wenig mit der Neigung dieses Bildes. Das ist etwas zu kräftig.
Also hier wurde eben die Landefähre gezeigt, wie sie schon fast aufrecht stand. Das scheint etwas verfrüht.
Nein, das ist also jetzt noch zwischen 54 Grad beträgt der Neigungswinkel.
Sie entsinnen sich ja, verehrte Hörer, dass diese Landefähre diese vier Beine hat. Sie sieht ja sehr eigenartig aus für ein Gefährt auf der Erde, für ein Flugzeug auf der Erde würde sie sehr ungewöhnlich stellt sich wirken.
Ja, 36 Kilometer sind sie jetzt noch von der Landestelle entfernt, das heißt also sie sind in unmittelbarster Nähe schon.
Oh ja.
Und so ist natürlich diese auf der Seite liegende Fähre mit ihren Stelzbeinen, mit ihren Tellerbeinen ein sehr merkwürdiges Flugzeug. Vielleicht, erst wenn es sich aufrichtet, bekommt es dann tatsächlich die Gestalt des Landefahrzeugs.
Vielleicht darf ich einmal selbst hier zeigen, wir haben kein Fernsehen, aber wenn wir unsere Karte vor uns zu liegen haben, sehen wir, dass sie jetzt bereits mitten im Gebirge sind. Eben wurde dieser Punkt markiert, das heißt, man ist kräftig über den Apennin und es geht jetzt schon abwärts in die Talsohle, in den Talkessel.
Eben wurde etwas über die Höhe gesagt.
Ja, 9000 Meter, habe ich verstanden.
9000 Meter, das würde heißen, Sie sind dann immer noch 5000 über den höchsten Gipfeln dieses Gebirgszuges. Wir haben jetzt 8 Minuten und 10 Sekunden im Landevorgang, also es bleiben noch knapp 4 Minuten für den Rest.
Jetzt ist man im sogenannten High Gate, das High Gate eingeflogen, das also wirklich den Final Approach, die Landephase einleitet.
Es beginnt jetzt der Augenblick, in dem die Astronauten aus ihrem Fenster die Landschaft und die Landestelle wirklich sehen können, denn sie lagen ja bisher auf dem Rücken, aber jetzt hat sich die Fähre so weit gedreht, dass ein freier Blick durchs Fenster möglich wird.
Wir haben ja hier auch verschiedene Darstellungen zu liegen. Die Astronauten haben vorher ein Bild eingeprägt bekommen.
10 Kilometer noch vom Landeplatz entfernt. Sie sind jetzt gerade über dem Kamm des Hadley Apennin.
Es sieht sehr gut aus bisher, wird gesagt.
Jetzt taucht im Fenster langsam die Landschaft auf, jene Landschaft, die wir vorhin kurz nur beschrieben, über die wir noch sicher ausführlicher reden werden in der weiteren Berichterstattung. Dieses Tal, das eigentlich beinahe hufeisenförmig geschlossen erscheint und das nun über die hohen Bergwände hinweg erreicht werden muss. Es ist zum ersten Mal ein solcher Anflug für eine Mondlandung.
Allerdings haben Sie an diesen Bergen keine Aufwindprobleme, wie sie der Segelflieger hier bei uns hätte. Ja. Dieses Problem entfällt.
Allerdings, und das ist erstaunlich, der Funkverkehr wickelt sich rege, aber ruhig ab. Man hätte angenommen, dass bei einem derartigen Flug es hin und her prasselt, aber hier werden nüchtern Zahlen verlesen und Zahlen, die alle sehr gut klingen.
Im Hintergrund hört man immer die kurzen Steuerkommandos bzw. Angaben, denn jetzt fängt es ja allmählich an, in den Bereich von Metern zu gehen.
1000 Meter ist die Entfernung noch vom Landeplatz. 10 Minuten sind wir jetzt im Landemanöver.
2 Minuten haben die Astronauten jetzt noch zurückzulegen.
Ganz genau, natürlich muss diese Landekoordinate jetzt stimmen. Das war vorausberechnet, auch mit der Bodenbeschaffenheit hatte man sich ja eingehend befasst. Es soll ja wieder eine Punktlandung werden.
Go for landing ist gegeben
worden. Das heißt also die endgültige Genehmigung zur Landung. Denn noch immer hätte der Landevorgang jetzt unterbrochen werden, hätten die Astronauten im Mondlander wieder aufsteigen können.
Herr Rutzimmer erwähnte ja vorhin, dass dieser Motor wie ein Automotor steuerbar ist, im Unterschied zu anderen Raketenmotoren, die auf diesem Flug benutzt werden. Er kann also gedrosselt werden, er kann wieder angefeuert werden. Man kann sozusagen durchstarten wie bei einem Flugzeug.
Wir werden gespannt sein müssen, wie sich der Landeplatz wirklich entpuppt, ob man lange suchen muss nach einer
Geheimnis. Wir werden eine kleine Verspätung haben, wie uns ein Blick auf die Uhr zeigt, denn es ist jetzt schon 23 Uhr 15 Minuten und 15 Sekunden.
Ulrich Burkhoff, wenn ich das recht sehe, die Zeit bis zur Landung ist für 12 Minuten 2 Sekunden terminiert. Das heißt also, wir sollten uns nicht so sehr auf die absolute Uhrzeit verlassen.
Nein, nein, das ist richtig.
Wir kommen jetzt aber auf die 12 Minuten Zeit zu. Wir sind 11:22, 11:23.
Fernsehbild zeigt jetzt einen Blick in den Kontrollraum in Houston. Und dann wieder die Techniker
im Augenblick schwebt man anscheinend über der Landestelle und korrigiert.
Immer schneller werden jetzt diese Daten durchgesagt und es sieht alles gut aus. Offenbar ist also die Aussicht, die jetzt die Astronauten nun ganz sicher schon haben mit der aufgestellten Landefähre, sehr gut. Sehr nah sind sie jetzt schon an der Bodenberührung. In den letzten Augenblicken werden ja dann diese Drahtfühler an den Tellerfüßen den Boden schon abtasten.
3 Meter sind sie entfernt vom Boden, wenn man das recht verstanden hat.
Kontakt mit dem Boden.
Sie haben aufgesetzt. Falke steht auf dem Mondboden.
Damit sind der 7. und der 8. Mensch auf dem Mond gelandet. Beifall aus dem Kontrollzentrum und sicherlich großer Jubel auch bei den Presseleuten dort, denn das war im Grunde angesichts der Schwierigkeiten dieser Landung über einen Gebirgszug hinweg in ein ziemlich enges Tal hinein eine fabelhafte Punktlandung und offenbar war der Landeplatz wirklich gut ausgesucht worden nach den Fotos, die man von ihm hatte, nach den Plänen, die bereits existieren vom Mond.
Nach meiner bescheidenen Zeitnahme hat man etwa die Zeit um 18 Sekunden überzogen. Ich hörte etwas von 20, das heißt, das war die Toleranzzeit, die man zum Aussuchen vermutlich gebraucht hat. Aber es muss nicht unbedingt so sein, dass man zu viel Treibstoff oder zusätzlich Treibstoff verbraucht hat. Es kann auch etwas an der Wahl der Abstiegstrajektorie.
104 Stunden, 43 Minuten und 30 Sekunden ist die sogenannte Ground Elapsed Time. Das heißt also die Zeit, in der die Mission läuft. Und das ist jetzt das Zeitmaß für diesen Landepunkt.
Ja, wir sollten vielleicht jetzt einmal einen etwas näheren Blick auf den Platz, den man da ausgesucht hat zur Landung, werfen, nämlich auf diese merkwürdige, eigentlich futuristisch wirkende Umgebung, wie aus einem Science-Fiction-Film zum ersten Mal, denn früher haben manchmal diese Mondpanoramen eher enttäuscht, so platt und weiß und langweilig sah es aus, bis auf ein paar größere Felsbrocken. Diesmal ist es eine sehr dramatische Landschaft.
Ja, dramatisch natürlich durch die hohen Berge, die aus der Mondebene, also vor allen Dingen aus der Fläche des Regenmeeres, ziemlich unvermittelt aufsteigen zu ungefähr 4000 Meter Höhe. Surrealistisch könnte man sagen, abstrus und abstrakt, zugleich auch durch die Beleuchtungseffekte, denn wir haben ja auf der einen Seite helles, gleißendes Sonnenlicht auf den Flächen und auf der anderen Seite tiefe, schwarze Schlagschatten überall dort, wo die Sonne nicht hinkommt. Das also macht allein schon die Bizarrerie dieser Landschaft aus. Aber wenn wir Ihnen versuchen, nochmal genauer diesen Landeplatz zu beschreiben, so stellen wir uns jetzt einfach im Hintergrund des Bildes die großen Apenninberge vor, mit dem einen riesigen, eingebeulten, könnte man sagen, Krater im Vordergrund. Dann zieht sich rechts im Bild die Headley-Rille entlang, jener Art von Grand Canyon auf dem Mond, von dem wir schon gelegentlich erwähnt haben und den die Astronauten nun genauer untersuchen werden, in einer Gesamtlänge von etwa 100 Kilometern, in einer Breite von etwa 800 Metern bis 1200 Meter und einer Tiefe von rund 360 Meter. Davor, auf einer ziemlich ebenen Fläche, steht jetzt LEM, steht die Mondlandefähre.
Vielleicht darf man noch einmal kurz sagen, dass Scott sich äußerst zufrieden äußert, aber genauso wortkarg wie bisher während dieses Fluges. Falcon is on the Hadley Plain, sagte er. Der Falke steht auf der Hadley-Ebene, so heißt diese Ebene zwischen der Hadley-Rille und dem Hadley-Apennin. Hadley übrigens ein englischer Astronom, der unter anderem so etwas wie einen Sextanten erfunden hat und das erste Spiegelteleskop, um das auch vielleicht einmal gleich bei dieser Gelegenheit zu sagen. Und es sieht in der Landefähre gut aus, wir sagen es nur noch einmal zur Bestätigung der Tatsache, dass Irwin und Scott auf dem Mond gelandet sind und dort nun stehen.
Wir sprachen von 12 Minuten 20 Sekunden Flugzeit und wir stellten selbst fest, dass man etwa 18 Sekunden über den Plan hier lag. Es wurde erklärt, dass Scott eine ganze Reihe von Bahnfehlern auskompensieren musste, Bahnfehler, die beim Überfliegen des Gebirges auftraten. Das heißt also, der Pilot hatte eine ganz beachtliche navigatorische Leistung zu bewältigen. Er war darauf vorbereitet, auf diese Tatsache, und er hat es geschafft.
Ja, wenn Rupert Kurzrock vorhin sagte, es gäbe dort keine Aufwinde und so insofern keine Schwierigkeiten, die man auf der Erde bei solch einem Gebirgsflug hat, so scheint es hier nun doch so etwas gegeben zu haben wie Turbulenzen. Vielleicht sind das jene Turbulenzen, die früher schon aufgefallen sind, wenn die Astronauten den Mond umrundeten, das, was man zurückführt auf Massenkonzentrationen im Mond, also schwere Feldturbulenzen, um es so auszudrücken.
Ja, das wären also eher, Turbulenz ist ja wirklich dann etwas irreführender Ausdruck, das wären also zweifellos eher Änderungen im Schwerekraftverhältnis und in den Zusammenhängen der Gravitationskraft. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass man diese Massenkonzentrationen jetzt bei den Experimenten von Apollo 15, über die wir morgen und übermorgen ja sehr ausführlich berichten werden, dass man diese Massenkonzentrationen jetzt sehr viel genauer wird untersuchen können als bisher und hofft, einen ziemlich endgültigen Aufschluss darüber zu bekommen.
Zurzeit hat man ja sehr intensiv die Checkliste überprüft, das ist ja eine Routine Vorgang, bevor man überhaupt mit der Erkundung des Mondes beginnen kann, muss erst einmal die Checkliste restlos geklärt werden. Und das ist passiert. Man sagt, die Mission ist erfolgreich in jedem Falle. Und die Astronauten haben nun wirklich in diesem Augenblick etwas Zeit.
Ja, etwas Zeit. Und damit würde ich sagen, werden wir auch unsere Berichterstattung langsam beenden. Ja. Etwas Zeit, nämlich bis zu dem Punkt, an dem Kommandant Scott diesmal die obere Klappe der Fähre öffnen soll. Dann haben beide Astronauten natürlich die Weltraumanzüge schon, die Mondanzüge schon an. Und die ganze Kapsel ist entlüftet worden vorher. Und dieses Anziehen der Mondanzüge, das ist etwas, was Ihnen sicherlich wieder Zeit nimmt von der Zeit, die Sie jetzt haben. Das ist nicht sehr einfach in dem Enggefährt. Und dann wird er halb heraussteigenden Oberkörper herausstellen und wird das Panorama zum ersten Mal beschreiben. Das soll plangemäß um 0.44 Uhr erfolgen. Und zu dieser Zeit würden wir uns dann wieder melden.
Aber ja. Rupprecht Kurzrock, hier ist noch. Ja, ich muss doch noch eine Erinnerung anbringen. Es war doch interessant, dass bei den ersten Mondflügen die Ungeduld der Astronauten eminent war. Man kann sich das ja auch bei Armstrong und Aldrin vorstellen, die Belastung. Auf der einen Seite wirklich die ersten Menschen auf dem Mond zu sein, nun wollten sie heraus. Jetzt geht das alles schon in sehr viel geplanteren Bahnen vor sich. Für Freunde der Statistik noch eine Fußnote, der 43. bemannte Raumflug überhaupt, der 25. der Vereinigten Staaten und die 4. Landung auf dem Mond.
Diese 4. Landung, sagen wir es noch einmal, glücklich vollzogen. Die Astronauten Scott und Irwin befinden sich auf der Ebene, auf der Hadley-Ebene am Apennin, auf der nördlichen Hälfte des Mondes. Und wir setzen unsere Berichterstattung fort, wenn Kommandant Scott aussteigen wird mit dem halben Körper nach oben, um das Panorama zu beobachten.
Oder natürlich, wenn sich etwas Besonderes jetzt schon ereignen sollte. Das ist ganz klar.
Inzwischen etwas anderes passiert natürlich auch. Aber dieser halbe Ausstieg, diese Beschreibung der Umgebung mit dem Kopf aus dem Fahrzeug, der wird, wenn es dem Plan nachgeht, um 0.44 Uhr sein. Wir melden uns dann also nach Mitternacht wieder. Melden uns natürlich jederzeit früher, wenn irgendetwas anderes sich ereignet. Und damit auf Wiederhören. Horst Eifler, Rupprecht Kurzrock und Harro Zimmer verabschieden sich zunächst.
Karl Eduard von Schnitzler bittet Sie jetzt um Ihre Aufmerksamkeit für die Sendung Der Schwarze Kanal.
Gute, mutige und offene Politik verkauft sich von selbst. Schlechte, hasenherzige und unaufrichtige Politik wird auch durch beste Verpackung nicht besser.
Tja, das, meine Damen und Herren, ist wie meistens, wenn es aus dem Westen kommt, halb wahr und halb gelogen, also in jedem Falle falsch. Eine gute, mutige, offene Politik verkauft sich nämlich durchaus nicht von selbst. Die geschmeidige Lüge ist leider eingängiger als die harte, oft unpopuläre Wahrheit. Natürlich machen schöne Worte eine schlechte Politik nicht besser, das ist eine Binsenweisheit, aber oft gelingt es, doch eine falsche, unaufrichtige Politik vermittels schöner Worte als richtig, als ehrlich hinzustellen. Das jämmerliche Jubiläum einer amerikanischen sogenannten Rundfunkstation, das man im Westen begehen zu müssen glaubte, beweist das.
RIAS Berlin. Mit 300 Kilowatt eine der stärksten deutschsprachigen Stationen auf westlichem Territorium. Normale Regionalsender haben selten über 100 Kilowatt Leistung.